Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA24, die es in sich haben. Schon gewusst? Wir bieten auch einen Vorbereitungskurs für den HP Psychotherapie an. Ende April startet die Masterclass für die Herbstprüfung. Effektiver lernen geht nicht. hpa24.de/hppsych.
Hallo zusammen, willkommen bei den Heilpraktiker-Hacks. Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas. Heute machen wir die zweite Folge zur Alkoholkrankheit. Und zwar zu drei besonderen neuropsychiatrischen Folgen plus der Alkoholembryopathie.
Genau. In Folge 35 haben wir ja die Alkoholkrankheit selbst besprochen. Stufen, Jellyneck-Typen, Folgeschäden, Diagnostik, Therapie. Heute geht's um vier Themen, die im ICD-10 jeweils eigene Diagnosen sind. Die Alkoholhalluzinose, die Wernicke-Enzephalopathie, das Korsakow-Syndrom und am Ende noch die fetale Alkoholspektrumstörung.
Sarah, kurzer Blick auf die Systematik. Wo finden wir das alles im ICD-10?
In der F10-Reihe haben wir mehrere Unterkategorien. F10.5 ist die psychotische Störung. Da gehört die Alkoholhalluzinose hin. F10.6 ist das amnestische Syndrom, also der Korsakow. Hier speziell der durch Alkohol verursachte. Den Korsakow gibt es ja auch in der Kategorie F0.4, also wenn er organisch bedingt ist, zum Beispiel durch einen Tumor oder eine Verletzung. Die Wernicke-Enzephalopathie hat interessanterweise ihre eigene Kodierung außerhalb der F1-Gruppe. Sie steht unter E51, weil sie über den Thiaminmangel definiert ist.
Und die FASD?
Q86.0, eigene Kategorie für angeborene Schädigungen durch Alkohol. Aber bevor wir uns in Codes verlieren, los geht's mit der Alkoholhalluzinose.
Stellt euch folgenden Fall vor. Das ist eine echte Prüfungsfrage. Ein alkoholkranker Patient kommt in die Praxis und schildert das Hören von Stimmen. Er ist ängstlich, angespannt, hat Fluchttendenzen. Welche Diagnose passt am ehesten? Korsakow, Hebephrenie, Delirium tremens, Alkoholhalluzinose oder Wernicke-Enzephalopathie?
Die Lösung ist die Alkoholhalluzinose. Und das müssen wir wirklich drauf haben, weil das die typische Prüfungskonstellation ist. Alkoholkranker Patient plus akustische Halluzinationen plus Angst.
Genau. Die Alkoholhalluzinose ist eine psychotische Störung, die im Rahmen einer langjährigen Alkoholabhängigkeit auftritt. Häufigkeit etwa 4% bei den Alkoholabhängigen.
Und jetzt das Wichtigste. Die drei charakteristischen Merkmale. Erstens akustische Halluzinationen, zweitens Angst, drittens paranoide Ideen.
Akustische Halluzinationen, das ist der Kern. Der Name sagt es ja, Halluzinose. Ohne Halluzinationen keine Halluzinose. Und für die Prüfung ganz wichtig, es geht um akustische Halluzinationen, nicht um optische.
Hier eine Prüfungsfrage, die genau das trifft. Sinngemäß, an welche Erkrankung denken wir bei einem Alkoholkranken, der optische Halluzinationen beschreibt?
Da ist die Antwort eben nicht die Alkoholhalluzinose, sondern das Delirium. Akustisch ist Halluzinose, optisch ist Delir. Das ist eine wichtige Faustregel.
Und jetzt die Abgrenzung, die in Prüfungsfragen immer wieder kommt. Was ist bei der Alkoholhalluzinose typisch und was nicht?
Ganz wichtig, das Bewusstsein ist üblicherweise klar. Eine Bewusstseinstrübung ist nicht Hauptmerkmal der Halluzinose.
Genauso falsch ist die Aussage, charakteristisch sind ausgeprägte vegetative Begleiterscheinungen. Auch das ist nicht typisch für die Halluzinose. Wenn jemand stark schweißt, zittert, einen rasenden Puls hat, dann denken wir an das Delir, nicht an die Halluzinose.
Und noch eine Falle. Wahnideen sprechen gegen eine Alkoholhalluzinose. Auch falsch. Wahnideen können vorkommen, sie sind aber nicht das Hauptmerkmal.
Hier kommt ein wichtiger didaktischer Punkt für die Prüfung. Wir müssen genau auf die Formulierung der Frage achten. Typisch oder charakteristisch heißt etwas anderes als kann auftreten.
Genau, bei typisch und charakteristisch sind wir streng. Da nehmen wir nur die Kernmerkmale. Akustische Halluzinationen, Angst, paranoide Ideen.
Bei kann auftreten sind wir großzügig. Da gehören dann auch dazu psychomotorische Störungen wie Erregung, Affektstörungen von Angst bis Ekstase, Personenverkennung, sogar mal eine Wahnidee.
Eine andere Prüfungsfrage hat das genauso abgefragt. Bei welchen Erkrankungen werden gehäuft akustische Halluzinationen beobachtet? Die zwei richtigen Antworten sind paranoide Schizophrenie und Alkoholhalluzinose.
Akustische Halluzinationen, das ist eine kurze Liste in der Differentialdiagnose. Im Wesentlichen Schizophrenie und Alkoholhalluzinose. Das hilft uns in der Prüfung, schnell die richtige Spur zu finden.
Zur Therapie ganz kurz. Die Halluzinose wird stationär behandelt, meistens mit hochpotenten Neuroleptika wie Haloperidol, manchmal in Kombination mit Benzodiazepinen zur Beruhigung.
Und die Prognose ist unter Abstinenz gut. Aber Achtung, bei einem Rückfall in den Alkoholkonsum ist das Rezidivrisiko hoch.
Gut, damit zur zweiten Diagnose, die Wernicke-Enzephalopathie. Lukas, was ist die Ursache?
Vitamin B1-Mangel, also Thiaminmangel. Und das ist bei Alkoholikern wirklich häufig. Etwa 50% der Alkoholkranken haben einen B1-Mangel.
Wieso eigentlich gerade B1?
Mehrere Gründe. Erstens, schlechte Ernährung. Alkoholiker decken ihren Kalorienbedarf oft fast nur durch den Alkohol selbst. Zweitens, behinderte Aufnahme im geschädigten Darm. Und drittens, der erhöhte Verbrauch im Metabolismus.
Da gibt es doch auch den Begriff Beriberi.
Ja, das ist die klassische B1-Mangelkrankheit, wenn der Thiaminmangel vor allem durch eine Ernährung mit vorwiegend geschältem Reis entstanden ist und die Symptome noch deutlich milder sind. Wenn dann die Hirnschädigung kommt, dann spricht man vom Wernicke.
Ah, deswegen auch Wernicke-Enzephalopathie. Okay, und was ist mit den anderen B-Vitaminen?
Mit denen gibt es auch genauso Probleme. Beim B12 kommt auch noch der verminderte Intrinsisch-Faktor dazu, weil auch die Magenschleimhaut geschädigt wird.
Okay, jetzt die klassische Wernicke-Trias. Drei Symptomkomplexe, die wir uns merken sollten.
Erstens, Bewusstseinsstörungen, von Aufmerksamkeitsproblemen über Desorientierung bis hin zum Koma. Zweitens, Augenbewegungsstörungen, Nystagmus, Doppelbilder, Blicklähmungen. Drittens, Ataxie, also Gang- und Standunsicherheit.
Bewusstsein, Augen, Gang. Drei Stichworte.
Aber Achtung, Pschyrembel sagt etwas Wichtiges. Diese Trias ist bei 80-85% der Patienten unvollständig. Oft stehen die Bewusstseinsstörungen im Vordergrund und Augenmuskelstörungen oder Ataxie fehlen. Deshalb wird die Wernicke-Enzephalopathie klinisch häufig nicht erkannt.
Hier ein klassischer Prüfungsfall. An welche Erkrankung denken wir bei einem Alkoholkranken mit Merkfähigkeitsstörungen, Gangunsicherheit, Augenmuskellähmungen und Polyneuropathie?
Die Antwort ist Wernicke-Enzephalopathie. Da haben wir alle drei Trias-Komponenten plus die Polyneuropathie als typische Begleiterscheinung.
Und noch eine Prüfungsfalle. Sinngemäß, bei der Wernicke-Enzephalopathie treten typischerweise keine Orientierungsstörungen auf. Richtig oder falsch?
Das ist falsch. Orientierungsstörungen gehören hier implizit zu den Bewusstseinsstörungen mit dazu. Sie sind ein Bestandteil der Trias.
Zur Therapie ganz kurz. Bei Verdacht sofort hochdosiert Vitamin B1 intravenös. Das ist wirklich eine Notfallsituation.
Und ein Punkt, den wir kurz erwähnen sollten, der ist medizinisch wichtig. Wenn wir einem Alkoholiker eine Glukoseinfusion geben, ohne vorher Vitamin B1 zu substituieren, können wir eine Wernicke-Enzephalopathie auslösen oder verschlimmern. Also erst B1, dann Glukose.
Der Hintergrund ist, dass die Glukose den B1-Verbrauch ankurbelt. Bei einem schon bestehenden Mangel kippt das System dann komplett.
Prognose: Letalität trotz Behandlung etwa 10%. Und ganz wichtig, und das leitet uns direkt zum nächsten Thema über, die Wernicke-Enzephalopathie geht häufig in ein Korsakow-Syndrom über.
Genau das ist die Brücke. Wenn ein Patient die akute Wernicke-Phase überlebt, bleibt oft neben den Wernicke-Symptomen ein Defektsyndrom zurück. Und das nennen wir dann das Korsakow-Syndrom.
Und der Korsakow ist prüfungstechnisch ein wirklich heißes Eisen. Es gibt deutlich mehr Prüfungsfragen zu Korsakow als zu Wernicke selbst. Also gut aufpassen.
Die anatomische Schädigung beim Korsakow betrifft den Mamillarkörper, den Thalamus und den Hypothalamus. Alles wichtige Schaltstellen für unser Gedächtnis.
Und jetzt das Kernwissen. Die Korsakow-Trias. Drei Symptome, die wir wirklich auswendig wissen sollten.
Erstens, Merkfähigkeitsstörung. Vor allem das Kurzzeitgedächtnis ist betroffen. Anterograde Amnesie heißt das, also die Unfähigkeit, neue Inhalte zu speichern.
Zweitens, Desorientierung. Vor allem die zeitliche Orientierung ist stört. In einer Prüfungsfrage taucht der Begriff Zeitgitterstörung auf.
Und drittens Konfabulationen. Das ist ein faszinierendes Phänomen. Der Patient füllt seine Gedächtnislücken mit erfundenen Geschichten. Er lügt nicht bewusst, sondern sein Gehirn produziert plausibel klingende Geschichten, um die Lücken zu schließen.
Merkwürdigkeit, Desorientierung, Konfabulation. Diese drei Begriffe müssen sitzen.
Hier eine Prüfungsfrage, die das direkt abfragt. Welche Symptome stellen die Trias des Korvakow-Syndroms dar? Akinese, Krampfanfälle, Merkfähigkeitsstörung, Desorientiertheit oder Konfabulationen?
Die richtige Kombination ist Merkfähigkeitsstörung, Desorientiertheit und Konfabulationen. Akinese und Krampfanfälle gehören nicht dazu.
Und genauso wichtig, was nicht zum Korsakow gehört. Eine andere Prüfungsfrage listet Symptome auf. Ataxie, Desorientierung, Konfabulation, Bewusstseinsstörungen und Gedächtnisstörungen. Welche drei sind richtig?
Die Lösung ist Desorientierung, Konfabulation und Gedächtnisstörungen. Ataxie ist Wernicke, nicht Korsakow. Und jetzt ganz wichtig, Bewusstseinsstörungen gehören nicht zum Korsakow. Sie gehören auch zur Wernicke-Enzephalopathie, vor allem in den akuten Entgleisungen.
Beim Korsakow ist das Bewusstsein dagegen klar, genauso wie bei der Halluzinose übrigens. Eine getrübte Bewusstseinslage spricht eher für Wernicke oder Delir.
Noch eine Prüfungsfrage zur Vertiefung. Bei einem 50-jährigen Alkoholiker, welche Befunde stützen den Verdacht auf Korsakow? Akustische Halluzinationen, Störung des Kurzzeitgedächtnisses, ausgeprägte Bewusstseinstrübung, Größenwahn oder deutliche Störung des Zeitgefühls?
Die richtige Kombination: Störung des Kurzzeitgedächtnisses und deutliche Störung des Zeitgefühls. Beides klassische Korsakow-Symptome. Akustische Halluzinationen wären Halluzinose. Bewusstseinstrübung wäre Wernicke oder Delir. Eine kurze Bemerkung zur ICD-10-Systematik. Das Korsakow-Syndrom gibt es in zwei Kategorien. F04, wenn es nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt ist, und F10.6, wenn es alkoholbedingt ist. Denn der Korsakow muss nicht zwingend durch Alkohol entstehen. Es kann auch nach einem Schädel-Hirntrauma auftreten, nach einer Subarachnoidalblutung oder einer Enzephalitis. Aber bei uns geht es heute natürlich primär um die alkoholbedingte Form. Ein wichtiger Unterschied dabei ist, dass die organisch bedingte Form auch akut verlaufen kann. Sie ist also reversibel. Wenn das Grundproblem behoben ist, löst sich auch die Korsakow-Trias wieder auf. Alkoholbedingt ist es eher chronisch. Zur Prognose: Bei zeitgerechter Therapie kann sich der Korsakow aber noch über einen längeren Zeitraum zurückbilden. Bei langem Verlauf ist es allerdings therapierefraktär und die Prognose dann schlecht. Apropos Lernen. Wer sich mit diesen Differentialdiagnosen wirklich systematisch auseinandersetzen will, dem kann ich die Videotrainings auf heilpraktikerausbildung24.de wirklich empfehlen. Lukas und ich haben uns ja in einem der Live-Online-Kurse von Stefan Barres kennengelernt.
Ja, gerade solche Tabellen. Halluzinose gegen Wernicke, gegen Korsakow, gegen Delir werden dort wirklich gut systematisch durchgearbeitet. Das hat mir enorm geholfen, die Bilder voneinander abzugrenzen. Gut, dann jetzt zum letzten Thema dieser Folge. Die fetale Alkoholspektrumstörung, kurz FASD. Das ist im Grunde auch eine Folgeerkrankung des Alkohols, nur diesmal nicht beim Trinker selbst, sondern beim ungeborenen Kind. Und eine wichtige Zahl gleich vorweg: Das fetale Alkoholsyndrom zählt zu den häufigsten Ursachen einer geistigen Behinderung überhaupt. Hier ein klassischer Prüfungsfall. Sinngemäß: Ein Neugeborenes mit Minderwuchs und Mikrozephalie zeigt ein verstrichenes Philtrum, einen kurzen Nasenrücken, kurze Lidspalten und ein schmales Oberlippenrot. Die Mutter ist Impfgegnerin. Woran denken wir? Der Begriff Impfgegnerin ist hier eine Falle. Man könnte an Rökeln oder Varizellen denken. Aber die typischen Gesichtszüge, schmale Lidspalte, verstrichenes Philtrum, schmale Oberlippe, sind das klassische Bild einer Alkoholembryopathie. Die richtige Antwort: Die Mutter konsumierte in der Schwangerschaft regelmäßig erhebliche Mengen Alkohol.
Merken wir uns die drei klassischen kraniofaziellen Auffälligkeiten: Mikrozephalie, schmale Lidspalten, schmale Oberlippe mit verstrichenem Philtrum, dazu prä- und postnatale Wachstumsretardierung. Die Kinder sind zu klein und zu leicht.
Und in einer anderen Prüfungsfrage wird konkret abgefragt, welche Befunde stützen den Verdacht auf Alkoholembryopathie? Ein Geburtsgewicht von 4000 Gramm, eine Körperlänge von 53 Zentimetern, ein breiter, kurzer Nasenrücken, ein auslösbarer Saugreflex oder Mikrozephalie. Die Lösung: der breite, kurze Nasenrücken und die Mikrozephalie. 4000 Gramm ist eher viel. Wir würden bei FASD ein Untergewicht erwarten. 53 cm ist normal. Und ein auslösbarer Saugreflex spricht sogar für ein funktionierendes Nervensystem. Eine Anmerkung noch zu den Diagnosekriterien aus dem Schürembel: die intrauterine Alkoholexposition muss nicht zwingend bestätigt sein. Das heißt, wenn die anderen Kriterien klar erfüllt sind, können wir die Diagnose auch stellen, ohne dass die Mutter den Alkoholkonsum bestätigt hat. Wichtig, weil viele Mütter den Konsum natürlich nicht zugeben. Trotzdem darf die Diagnose nicht daran scheitern. Gut, bevor wir zum Schluff kommen, machen wir nochmal das, was prüfungstechnisch wirklich Gold wert ist. Eine kleine Differentialdiagnosetabelle der vier wichtigsten alkoholbedingten neuropsychiatrischen Bilder. Sarah, fang an mit der Halluzinose. Alkoholhalluzinose. Leitsymptom sind akustische Halluzinationen plus Angst. Bewusstsein ist klar. Vegetativa sind nicht ausgeprägt. Delirium tremens. Optische Halluzinationen, ausgeprägte vegetative Entgleisung mit Schwitzen, Schimmern, Tachykardie, Bewusstsein getrübt, Lebensgefahr. Den haben wir in Folge 16 ausführlich gemacht. Wernicke-Enzephalopathie, Trias aus Bewusstseinsstörungen, Augenmuskelstörungen und Ataxie, akut oder subakut, Ursache B1-Mangel. Und Korsakow-Syndrom, Trias aus Merkfähigkeitsstörung, Desorientierung und Konfabulation. Bewusstsein klar, chronisch, oft Defektsyndrom nach Wernicke. Ein einprägsamer Merksatz dazu: akustisch ist Halluzinose, optisch ist Delir. Augenmuskulatur ist Wernicke, vergesslich mit Konfabulation ist Korsakow. Perfekt. Wenn wir eine einzige Lernkarte zu diesem Thema machen, dann diese vier Spalten. Damit kommen wir in der Prüfung sehr weit. So, Leute, das war's mit unserer F1-Alkoholserie. Wir haben in den Folgen 14 bis 16 die Grundlagen zu psychotropen Substanzen besprochen, in Folge 35 die Alkoholkrankheit selbst und heute die vier Sondererkrankungen. Mein Tipp zum Abschluss: macht euch genau diese vier Spaltentabelle als Lernkarte. Halluzinose, Delir, Wernicke, Korsakow, jeweils mit Leitsymptom, Bewusstsein, vegetativem Befund und einem typischen Prüfungsstichwort. Wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne weiter an eure Lernpartner und Lernpartnerinnen. Und wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns. Macht's gut und viel Erfolg beim Lernen. Ciao, bis bald.
Und nicht vergessen: Ende April startet unser Vorbereitungskurs für den Heilpraktiker Psychotherapie. hpa24.de/hppsych. Wir freuen uns auf dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Bares von Heilpraktiker Ausbildung 24.